NDR Info. Norddeutschland.
Mit Helene Buchholz aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Morgen. Die Justiz in Niedersachsen hat ein gewaltiges Problem. Am Dienstag wurde ein Staatsanwalt festgenommen, dem unter anderem Geheimnisverrat und Bestechlichkeit vorgeworfen werden. Der Mann soll in einem der größten Kokainverfahren der deutschen Geschichte Informationen an die Beschuldigten weitergereicht haben. Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung zeigen nun, dass der beschuldigte Staatsanwalt offenbar schon seit längerem in den Fokus von Ermittlern geraten war. Mein Kollege Benedikt Strunz recherchiert zu dem Fall und konnte vertrauliche Gerichtsunterlagen einsehen. Ihn habe ich gefragt, Benedikt, was steht in diesen Unterlagen eigentlich drin?
Ja, bei diesen Unterlagen handelt es sich um Vermerke aus dem sogenannten 16-Tonnen-Kokain-Verfahren. Und in diesen Vermerken steht eins ganz klar, nämlich, dass einer der Staatsanwälte aus diesem Verfahren, eben der jetzt Festgenommene, bereits 2022 in den Verdacht geraten ist, korrupt zu sein und Informationen an die Gegenseite zu geben, also an Kriminelle. Und es wurden dann von seinen Kollegen, muss man sagen, von anderen Staatsanwälten in Hannover verdeckte Ermittlungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet. Und das ging dann eine ganze Weile weiter, bis es dann tatsächlich auch zu einem Durchsuchungsbeschluss bei ihm kam, der auch vollstreckt wurde. Damals ging es darum, 2022, dass man sich verdächtige Kontobewegungen bei ihm nicht mehr erklären konnte. Da ging es um 3 Überweisungen und deshalb wurde bei ihm untersucht. Und letztlich führte das aber alles nicht dazu, dass er von diesem Verfahren abgezogen wurde, von diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren, wo er ermittelt hat. Offenbar hat sich da zunächst mal dieser Anfangsverdacht gegen ihn nicht bestätigt.
Und wer wusste darüber alles Bescheid?
Ja, das ist so ein bisschen das Verrückte daran. Es wussten offenbar eine ganze Menge Leute von diesen Vorwürfen gegen diesen Mann. Denn es war dann so, dass auch ein Beschuldigter aus diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren, ein Spediteur, sich aus der Untersuchungshaft an die Polizei gewandt hat, gesagt hat, ich will eine Aussage machen. Und in dieser Aussage hat er eben diesen Staatsanwalt ebenfalls schwer belastet. Und zumindest nach Aktenlage sieht es für mich so aus, als hätte diese Information, also diese Warnung, Achtung, hier ist ein korrupter Staatsanwalt, als hätte das viele Menschen erreicht. Die Vorsitzende Richterin in diesem Mammut-Kokain-Verfahren, die Generalstaatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft in Hannover, aber auch, und jetzt wird es brenzlig, im niedersächsischen Justizministerium wurde man offenbar auch informiert. Das war alles bereits 2022. Und da stellt sich natürlich dann eine ganz, ganz gravierende Frage. Warum, wenn alle darüber Bescheid wussten, warum konnte dieser Staatsanwalt dann trotzdem in diesem 16-Tonnen-Kokain-Verfahren als Ankläger auftreten, obwohl das alles mutmaßlich schon bekannt war? Das Justizministerium wollte uns nicht auf Details antworten. Insgesamt hat man aber gesagt, wir nehmen diese schweren Vorwürfe sehr, sehr ernst und es muss jetzt darum gehen, hier Aufklärungsarbeit schnell zu leisten. Ich habe dann noch mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, mit Oliver Huth, über diesen Fall gesprochen. Und der hatte eine ganz interessante Perspektive darauf. Der sagte, als Kriminalist sage ich, das ist ein schwerer Schaden, nicht nur für die niedersächsische Justiz, sondern für die deutsche Justiz insgesamt. Und es müsse jetzt darum gehen, wirklich auch retrospektiv alle Verfahren anzuschauen, die dieser Staatsanwalt in den vergangenen Jahren geführt hat. Denn es könne ja sein, dass das kein Einzelfall ist, wenn diese Vorwürfe denn zutreffen. Und er hat noch einen ganz, ganz harten Appell sozusagen an die niedersächsische Regierung, ans Justizministerium gerichtet. Er sagte, es sei absolut zentral, dass diese Ermittlungen nicht in Hannover selbst geführt würden, sondern dass man das an eine externe Staatsanwaltschaft abgeben solle.
Mein Kollege Benedikt Strunz war das, der in dem Fall recherchiert. Schon vor einigen Wochen sind mehrere tote Kegelrobben an der Küste vor Rügen entdeckt worden. Seitdem sind entlang der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Kadaver aufgetaucht. Insgesamt wurden bis jetzt rund 40 tote Tiere gefunden. Erste Untersuchungen erhärten nun den Verdacht, dass sie vermutlich tatsächlich in Fischnetzen verendet sind. Das Meeresmuseum Stralsund hat inzwischen 3 tote Robben histologisch untersucht. Und Franziska Amler weiß, was genau die Experten vom Meeresmuseum mit solchen Untersuchungen feststellen können.
Also nach Aussage der Expertin vom Meeresmuseum Denkinger reagieren die Gewebe ja ganz verschieden, je nach Todesursache oder je nach Infektionskrankheiten. Und das können dann eben die Pathologen noch nachvollziehen. Und laut Denkinger hat sich nun eben der Verdacht, dass die Tiere durch Ertrinken verendet sind, bestätigt. Alles spricht dafür, dass zumindest diese drei untersuchten Robben in Fischernetzen hängen geblieben und dann ertrunken sind. Die Wissenschaftlerin wünscht sich, dass jetzt von sämtlichen Netzen, die im Moment im Greifswalder Bodden benutzt werden, Proben genommen werden, um eben nachweisen zu können, ob es dort irgendwo Spuren von Robben gibt. Man könnte ihr zufolge zum Beispiel Haarreste, Hautreste oder Schleimreste entdecken, wenn die Tiere da reingebissen hätten. Nun fragt man sich vielleicht, warum die Experten davon ausgehen, dass die Tiere sich in Netzen verfangen haben, obwohl sie außerhalb dieser Netze gefunden worden sind. Und die Expertin kann sich vorstellen, dass ein Fischer die Tiere eventuell rausgenommen und dann über Bord geworfen hat. Aber das ist eben noch eine Spekulation. Die Ermittlungen laufen ja nun auch bei der Wasserschutzpolizei. Und der Meeresbiologe der Universität Rostock, Henning von Nordheim, der findet da relativ drastische Worte. Er meint, dass dieser Fall eben so krass ist, dass es jetzt eigentlich alle wachrütteln müsste. Denn der Konflikt zwischen Fischerei und Robbenschutz ließe sich nicht lösen, denn die Tiere würden in kleinen Gruppen immer wieder zu uns kommen.
Wir müssen die Fischerei ertüchtigen mit entsprechenden robbensicheren Fanggeräten. Und den Mehraufwand für die Fischerei, der daraus vielleicht aus diesem Gerät entsteht, dann durchaus auch entschädigen. Es gibt sogar EU-Mittel, um das zu machen.
Und er geht eben davon aus, dass durch die aktuellen Fälle mittlerweile 20% des Robbenbestandes in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen sind.
Sexarbeiterin, linke Szene, Kneipen, alte Hamburger Luden, junge Touristen, schicke Autos, berühmte und weniger berühmte Bands. Die Hamburger Reeperbahn vereint alle möglichen Milieus und ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Ein beliebtes Fotomotiv ist der Zugang zur bekanntesten Rotlichtmeile der Stadt, die Tore an der Herbertstraße. Sie sind allerdings in die Jahre gekommen und am Montag startet deshalb eine Sanierung. Frauke Reinig.
Die Sichtschutzanlagen, wie die Tore offiziell heißen, sind kulturhistorisch bedeutend und deshalb auch denkmalgeschützt, heißt es von der Kulturbehörde. Tatsächlich wurden sie 1933 von den Nationalsozialisten aufgestellt. Sexarbeiterinnen wurden damals als sogenannte weibliche asoziale Elemente verfolgt. An das Leid der Frauen dieser Zeit erinnern seit August Gedenksteine vor der Herbertstraße. Später blieben die Tore aber auch auf Wunsch der Prostituierten erhalten. Das Osttor an der Davidstraße wird kommende Woche ausgetauscht und durch einen Nachbau ersetzt. Das Originaltor wandert dann als wichtiges stadthistorisches Zeugnis ins Museum für Hamburgische Geschichte. Bis Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass es am Wochenende keine Einschränkungen mehr gibt. Das Westtor an der Gerhardstraße ist noch besser erhalten und kann saniert werden. Wann das genau passiert, steht aber noch nicht fest.
Im Oktober 1974, also vor 50 Jahren, wurde das Schweriner Schlossmuseum nach langer Schließung wieder eröffnet. Die großherzoglichen Zimmer, Kunstgegenstände und Möbel in der Belle Etage sind von unschätzbarem Wert. Sie müssen aber dringend saniert werden. Das Schweriner Schloss und das gesamte Residenzensemble ist von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet worden. Seit der Vergabe dieses Titels kommen immer mehr Besucherinnen und Besucher. Carlo Ide wagt einen Blick in die Geschichte und in die mögliche Zukunft des Schlossmuseums.
Es locken reich verzierte Porzellangarnituren, Silberschätze und Stuckdecken aus Pappmaché. 2024 dürfte das erfolgreichste Jahr für das vor 50 Jahren wiedereröffnete Museum sein. Den Zulauf bemerkt auch die ehrenamtliche Gästeführerin Gerda Lieberker.
Wir haben gerade auch bei den Kinderführungen oft, wenn es thematische Führungen sind, dann bitten wir ja um Anmeldung. Da können wir manchmal gar nicht alle Wünsche erfüllen.
Gerda Lieberker ist mittlerweile 80 Jahre alt und stellt als eine von knapp 40 Museumsführern den Gästen die Schätze der Mecklenburger Herzöge vor. Dass das Museum auf ein halbes Jahrhundert kontinuierlicher Arbeit zurückblicken kann, ist einem in der DDR einmaligen Vorgang zu verdanken, erklärt der Kunsthistoriker Ralf Weingart, seit 2005 Leiter der Einrichtung.
Diese Restaurierung der historischen Räume, die hat ja einen ganz anekdotisch reizvollen Anfang, 1972 mit dem Besuch von der Traute Richter, das war eine Dresdner Stadtschauspielerin, und war dann ein bisschen überrascht, dass in dem, was als goldener Saal verkauft wurde, so wenig Gold und so viel Beton zu bewundern war, und hat dann einen doch kräftig intonierten Brief an das Kultusministerium der DDR geschrieben und sich im Grunde beschwert.
Diese Fürsprache setzte eine beachtliche Kettenreaktion in Gang. Thronsaal und Schlössergalerie wurden 1974 restauriert und eröffnet. 1979 wurde das Schloss im Stil des Historismus bei einem Kongress in der DDR unter die 10 wichtigsten Leitbauten dieser Bauweise in Europa eingeordnet. Bis zur Wende konnte deshalb weiter saniert werden. Im Schnitt wurde pro Jahr ein weiterer Raum als Museumsfläche erschlossen. Nach der Wende war erstmal Schluss damit, so Ralf Weingart.
Die Restaurierung seit dieser Zeit hat ja gar nicht stattgefunden. Und auch die Technik zum Beispiel, die Haustechnik, ist ja noch die der 70er Jahre. Also insofern steht eigentlich die große Sanierung, die in den anderen Bereichen des Schlosses ja erfreulicherweise schon stattgefunden hat, für die Räume des Schlossmuseums im Grunde in den allergrößten Teilen noch aus.
Früher gehörte das Schlossmuseum zum staatlichen Museum. Seit Januar 2018 firmieren beide unter dem Dach der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. Hausherr und Hauptnutzer im Schloss selbst ist die Landtagsverwaltung. Der Platz ist aufgrund der Mischnutzung des Schlosses begrenzt. Bei der Fläche von 20.000 Quadratmetern für das Museum wird es wohl vorerst bleiben. Museumsarbeit in diesem Kontext sei behutsame Erneuerung in klaren Grenzen.
Carlo Ide berichtete. Soweit von mir, Helene Buchholz aus Norddeutschland. Hier geht's gleich weiter mit Gott und die Welt und danach dem Wichtigsten aus aller Welt in den Nachrichten. Wir hören uns wieder in 2 Stunden um 21:45.